Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, es ist ein wunderbarer Imagefilm, mit dem das Auktionshaus Sotheby's für das Objekt wirbt, das gestern meistbietend unter den Hammer kam. Und es hat sich gelohnt. Für über 12 Millionen Dollar ist das Kunstwerk tatsächlich über den Tresen gegangen. Immerhin, es ist voll funktionstüchtig. Kein Witz, die Rede ist von einer Toilette aus 18 Karat Gold, und zwar einem Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Über diese und andere skurrile Neuigkeiten und über True Crime Fälle berichten neue Staffeln unseres Podcasts Tatort Kunst. Den stellen wir Ihnen gleich näher vor. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht war das gestern Abend in New York einer der ehrlichsten Momente, den der internationale Kunstmarkt in den vergangenen Jahren erlebt hat. 12 Millionen Dollar hat ein Unbekannter für das Kunstwerk America von Maurizio Cattelan bezahlt. Eine Toilettenschüssel aus massivem Gold. Eine andere Fassung dieses Klos war vor 6 Jahren aus einem Schloss in England gestohlen worden und ist wahrscheinlich längst eingeschmolzen worden. Über solche Golddiebstähle berichten unsere Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk-Podcast Tatort Kunst in der ersten Doppelfolge der neuen Staffel. Durch den Überfall auf den Louvre ist das Thema jetzt nochmal sehr aktuell geworden. Stefan Koldehoff ist gemeinsam mit Rahel Klein Host dieses Podcasts und jetzt ist er in der Leitung. Hallo Stefan.
Hallo, Tag.
Ihr verfolgt den Fall des Keltengoldes von Manching. Das ist ebenfalls aus einem Museum gestohlen worden.
Genau, das war in Bayern und wir haben bei den Recherchen festgestellt, wie sehr sich diese ganzen Fälle von Manching über Berlin, die Goldmünze im Bode-Museum bis zum Louvre in Paris ähneln, weil nämlich überall die Sicherheitsmaßnahmen in den öffentlichen Museen eine Katastrophe sind. Und deswegen haben wir gedacht, da schauen wir mal hin und erzählen diesen Fall.
Bei der zweiten Doppelfolge, die morgen startet, geht es aber auch um Kunst, mit der das so einfach nicht möglich ist. Um ein Gemälde von Van Gogh zum Beispiel, dessen Materialwert wahrscheinlich ja nur ein paar Euro beträgt. Also eine alte Leinwand, ein bisschen Ölfarbe. Warum klaut jemand so ein Bild, das ja kaum wiederverkaufbar sein dürfte, ohne dass der Dieb sofort dran wäre?
Das geht in der Tat nicht, weil diese Bilder natürlich im Digitalzeitalter sofort in irgendwelchen Datenbanken der Polizeibehörden, aber auch privater Unternehmen auftauchen und man dann an jedem Flughafen und an jedem Bahnhof weiß, wenn da jemand mit einem größeren Paket mit einem Gemälde drin vorbeikommt, das könnte geklaut sein. Mhm. Und um vielleicht gleich noch mit einem zweiten Mythos aufzuräumen, den großen Unbekannten, der solche Diebstähle in Auftrag gibt, der im Keller sitzt und sich freut, da hängen Van Gogh Sonnenblumen und da ist der Schrei von Munk und so weiter. Den hat die Polizei unseren Recherchen zufolge in den vergangenen Jahrzehnten auch nirgends auf der Welt gefunden.
Das hatte ich immer gedacht, dass da irgendwo ein Emir sitzt, der das da in seinem Keller hortet oder so, aber das ist nicht der Fall.
Nee, das ist eigentlich immer eine bequeme Ausrede gewesen, um ebenfalls von schlechten Sicherungsmaßnahmen abzulenken. Das fing übrigens an mit dem ersten James-Bond-Film. Als der gedreht wurde, war gerade ein Gemälde von Goya geklaut worden in London und das tauchte dann in dem Film bei Dr. No auf und seitdem gibt es den großen Bösewicht, der, wie gesagt, in der Realität aber nicht existiert.
Okay, Stefan, aber warum machen das Leute dann? Also geht's da möglicherweise darum, Geld zu erpressen?
Das ist lange der Fall gewesen. Das hat auch gut funktioniert. Beispielsweise beim Diebstahl von 2 Turner-Gemälden vor 2 Jahrzehnten aus der Schirnkunsthalle in Frankfurt. Das hieß dann offiziell natürlich nicht Lösegeld oder sowas. Da war dann immer fein die Rede von Belohnung für Hinweise, die zur Auffindung geführt haben und so weiter. Mhm. Inzwischen machen das die Polizeibehörden und auch die Staatsanwaltschaften aber nicht mehr.
Aber warum denn dann? Also so ein gestohlenes Bild wird ja im Grunde dann eher zu einer Belastung für den, bei dem man es findet.
Ja, das ist der eine Punkt. Aber man darf nicht vergessen, Kunst und Kultur gehören uns allen. Und deswegen gibt es ein großes öffentliches Interesse, dass die Sachen wiederkommen. Und da setzen die Täter an. Die haben auch bestimmte Ziele, die sie gerne erreichen möchten. Zum Beispiel, wenn sie wegen Drogendelikten oder Geldautomatensprengungen dann doch mal geschnappt werden, keine so ganz hohe Strafe zu bekommen und sagen zu können, vielleicht wollt ihr ja gerne wissen, wo der Van Gogh ist. Und das könnten wir euch ja möglicherweise erzählen. Das heißt, sowas kann eine Versicherung sein für den Fall einer Verhaftung. Und genau das haben wir recherchiert. Und da sind uns interne Krypto-Chats zugespielt worden aus dem organisierten Verbrechen in den Niederlanden, die, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, genau in diese Richtung führen. Und da geht es ganz konkret um den Van Gogh, den wir verfolgen.
Wow, also ganz ehrlich, das klingt auch schon so ein bisschen nach James Bond. Wie recherchiert man sowas?
Sehr vorsichtig. Und um es gleich vorwegzunehmen, weil Kollegen gefragt haben, wir klauen nicht selbst. Also als die Sache mit dem Louvre passierte, da waren wir schon lange in den Recherchen und in der Produktion. Nein, man baut einfach über viele Jahre Kontakte auf, die einem dann was erzählen, die einem auch tolle O-Töne geben. Und dann kommen schöne Stücke zustande.
Sagt Stefan Kolldorff. Tatort Kunst gibt es in der Deutschlandfunk-App und natürlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Live übrigens auch zu erleben beim Deutschlandfunk-Podcast-Festival Talking History am 16. und 17. Januar im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks. Es gibt sogar noch einige wenige Tickets. Stefan, tausend Dank dir.
Ja, gern.
Es war eigentlich nur ein kurzer Artikel, den Fabian Kienert, Redakteur beim Freien Radio Dreieckland, am 30. Juli 2022 in Freiburg geschrieben hat. Doch weil er daran die Seite linksunten.indimedia.org verlinkt hatte, stand kurz darauf die Polizei in seiner Wohnung, beschlagnahmte Handys, Laptop und Kienert drohten 3 Jahre Haft wegen angeblicher Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Es folgten mehrere Prozesse, bei denen er freigesprochen wurde. Jetzt hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen Schlusspunkt unter diese Geschichte gesetzt und festgestellt, dass die Hausdurchsuchungen gegen die Pressefreiheit verstoßen haben. Über die Geschichte sprechen wir jetzt mit Fabian Kienert vom Radio Dreieckland direkt. Hallo nach Freiburg.
Hallo.
Herr Kienert, was bedeutet dieses Urteil für Sie nach diesen 3,5 Jahren Rechtsstreit?
Ja, es ist einfach erstmal eine Genugtuung, das jetzt auch vom höchsten deutschen Gericht zu hören, was wir eigentlich immer schon gedacht haben, dass das diese Durchsuchung bei mir, beim Geschäftsführer von Radio Dreieckland und in den Räumlichkeiten von Radio Dreieckland, dass das verfassungswidrig gewesen ist.
Nochmal zurück ins Jahr 2022. Sie haben damals eine Meldung geschrieben über Indie Media links unten. Das Forum war damals schon 5 Jahre lang verboten. Sie hatten lediglich auf die Archivseite verlinkt. Und wir müssen vielleicht doch noch mal kurz erklären, das war ein Forum linksextremer Gruppen, wo zum Beispiel Gewaltaufrufe und aber auch Bekennerschreiben veröffentlicht wurden und das deshalb verboten worden war. Für die Verlinkung mit dem Archiv, da gab es juristisch völlig widersprüchliche Bewertungen. Das Landgericht Karlsruhe, das hatte die Eröffnung des Hauptverfahrens schon abgelehnt, weil die Verlinkung, Zitat, Teil der journalistischen Aufgaben sei. Das Oberlandesgericht Stuttgart sah schon in dem Artikel eine Verlängerung der verbotenen Seite. Wie kam diese fundamental unterschiedliche Rechtsauffassung zustande?
Ich denke, wenn man sich diesen Artikel nochmal anschaut, der informiert ja erstmal über ein eingestelltes Ermittlungsverfahren und ist relativ kurz gehalten. Damals auch wir bei Radio Dreieckland sind natürlich nicht ganz frei davon, auch mal ein bisschen schneller als die Konkurrenz sein zu wollen. Ich hatte damals gesehen auf der Webseite der Autonomen Antifa Freiburg, dass dieses Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßlichen BetreiberInnen von Indie Media links unten eingestellt worden ist, und dann wusste ich, dass das auf jeden Fall viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren wird. Das Indie Media links unten Verbot wurde ja in Freiburg auch sehr aufgebauscht. An diesem Tag des Verbots gab es in Freiburg einige Hausdurchsuchungen. Es war Polizei an jeder Ecke. Das Innenministerium hatte sich geäußert, und dass dann gegen die mutmaßlichen BetreiberInnen eben strafrechtlich eigentlich nicht vorgegangen werden konnte. Das ist, denke ich, auch gerade im Hinblick, wie das Ganze inszeniert wurde, eine Meldung, die für viele interessant ist. interessant war. Da wollte ich einfach schnell was schreiben. Ich fand damals dieses Wortspiel, weil es eben um den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung ging. Deshalb habe ich dann geschrieben, linke Medienarbeit ist nicht kriminell. So ein kleines Wortspiel, aber sonst war das eine relativ neutral gehaltene Meldung. Und dass da wirklich die Staatsanwaltschaft auf den Gedanken kam, dass man durch diese Meldung der verlängerte Arm von Indymedia links unten sein konnte, das lässt mich immer noch mit vielen Fragezeichen zurück. Vielleicht muss man auch noch einmal sagen, weil vorhin Indymedia links unten als linksextreme Medienplattform ein bisschen benannt wurde, dass das durchaus ein Teil von Indymedia links unten gewesen ist. Es ist aber, wie auch die Gerichte festgestellt haben, der weit überwiegende Teil der Artikel auf dieser Plattform ist strafrechtlich überhaupt niemals irgendwie zu beanstanden gewesen. Da gab es sehr, sehr, sehr viele Artikel, die auch heutzutage, gerade wenn man sich den Aufstieg der AfD etc. anguckt, noch sehr wertvoll sind, weil da sehr viele Informationen sind, auf die auch immer wieder Journalistinnen zurückgreifen.
Jetzt ist ganz allgemein gesprochen Radio Dreieckland ja das wahrscheinlich älteste freie Radio Deutschlands, entstanden Ende der 70er Jahre schon aus dem Widerstand gegen die Atomkraftwerke im Dreiländereck. Wie haben denn der Prozess und die ja zwischendurch auch drohenden drakonischen Strafen von bis zu 3 Jahren Haft Ihre Arbeit und die von Radio Dreieckland auch möglicherweise beeinflusst?
Erst einmal hat dieser ganze Prozess natürlich sehr viel Zeit uns gekostet. Wir sind ein Medium, was viel auch von der ehrenamtlichen Arbeit lebt und was natürlich einfach durch diese Zeit, die das gekostet hat, dann nicht anderweitig berichten konnte. Also das hat natürlich unsere Arbeit, auch unsere journalistische Arbeit eingeschränkt, weil dieser ganze Prozess einfach so viel Zeit viele Menschen bei uns gekostet hat. Und auch dadurch, dass wir viele junge Journalistinnen haben, die noch nicht so viel journalistische Erfahrung haben, auch dadurch, dass wir schon einige haben, die ehrenamtlich bei uns arbeiten, hat dieser Prozess natürlich sehr viele Menschen auch verunsichert, was sie denn noch berichten können, ob es auch bei ihnen die Gefahr gibt, dass plötzlich frühmorgens die Polizei zu Hause steht, was ja neben dem gravierenden Eingriff in die Redaktionsfreiheit, in die Pressefreiheit auch einfach für die eigene Privatsphäre nachhaltigen Schaden bedeutet.
Herr Kienert, wie geht es Radio Dreieckland dieser Tage eigentlich ganz grundsätzlich? Also mich interessiert, weil Sie auch gerade von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion sprechen, auch die Frage, wie es um Nachwuchs überhaupt in der Redaktion bestellt ist oder auch bei der Hörerschaft. Denn auch Sie erleben ja eine große Veränderung in der Mediennutzung. Also anders gefragt, haben Sie möglicherweise ein Nachwuchsproblem?
Nein, ein Nachwuchsproblem haben wir, denke ich, nicht. Natürlich stellt sich immer die Frage, wie viele Menschen noch lineares Radio hören. Ich persönlich bin ein Fan vom linearen Radio auch. Aber wir haben ja auch durchaus Beiträge, die dann im Internet abrufbar sind. Sicher ist es so, dass es sehr viele Menschen gibt, die mittlerweile dann eher über das Smartphone und eher Beiträge nachhören, als vor den Radiogeräten zu sitzen oder auch den Stream live zu verfolgen. Aber erstmal haben wir kein Nachwuchsproblem. Ja, ich meine, man würde sich immer natürlich mehr Reichweite wünschen. Wir sind gerade auch dabei, hoffentlich mal in die Wege zu leiten, dass wir auch nicht mehr auf dem analogen Abstellgleis, was die Radioverbreitung angeht, dass wir da nicht mehr verbleiben. Die Hoffnung ist, dass wir Ende nächsten Jahres vielleicht oder pünktlich zu unserem 50. Geburtstag im Jahr 2027 dann auch auf DAB Plus zu hören sind.
Man muss dazu sagen, sie haben jetzt eine Frequenz, die wirklich sehr, sehr störanfällig ist und vor allen Dingen auch mit Frequenzen aus den Nachbarländern immer in Konkurrenz gerät und sie einfach sehr schwer erreichbar macht.
Genau, und leider ist es so, dass in Baden-Württemberg alle Radios außer die freien Radios und die Lernradios über DAB Plus zu empfangen sind, wir aber bisher noch nicht. In der Vergangenheit wurde da sehr viel Geld auch in die Hand genommen, um die privatkommerziellen Sender zu unterstützen beim DAB Plus Umstieg. Bei uns wurde dieses Geld bisher noch nicht in die Hand genommen und wir sind da durchaus auch enttäuscht von einer grün geführten Landesregierung, dass sie nicht mehr Schritte in Richtung einer pluralen Medienlandschaft gegangen ist in den letzten Jahren.
Fabian Kienert, wir drücken Ihnen die Daumen auch in dieser Auseinandersetzung für die Zukunft. Fabian Kienert ist Redakteur bei Radio Dreieckland und hat gerade in einem über 3 Jahre lang währenden Rechtsstreit um Pressefreiheit gesiegt. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Hausdurchsuchungen in der Redaktion von Radio Dreieckland und bei Ihnen zu Hause nicht mit der Pressefreiheit vereinbar waren. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Noch bis morgen tagt in der brasilianischen Stadt Belém der Weltklimagipfel, kurz COP 2025. Diesmal wieder mit dabei auch der Iran, der 2023 den Klimagipfel wegen der Teilnahme Israels abgesagt hatte. Parallel dazu erreichen uns dramatische Schlagzeilen aus Iran selbst. Dem ohnehin schon trockenen Land droht nach mehreren außergewöhnlich regenarmen Jahren buchstäblich der Dürrekollaps. Die Süßwasservorräte sind erschöpft. In Teheran wird das Wasser rationiert. Der Staatspräsident überlegt sogar ernsthaft eine Evakuierung der 15 Millionen Metropole als eine mögliche Lösung. Was das alles mit Kultur zu tun hat, nicht nur Wissenschaft und NGOs haben vielfach auf die Folgen einer lang anhaltenden Wassermisswirtschaft hingewiesen. Auch Dokumentarfilmerinnen und Filmer warnen seit langem in beeindruckenden Bildern vor den verheerenden Auswirkungen einer falschen Wassernutzung auf Fischbestände, auf einzigartige Biotope und auf lokal ansässige Volksgruppen. Amin Fasanefar veranstaltet in Köln das iranische Filmfestival und er stellt uns jetzt einige dieser Dokumentare beispielhaft aus Iran vor, zum Beispiel diesen.
Hezaran sal ast bi nafas roye qayiqi bar nashib tanam shanavar ast ruhe u talatum qarib afarinesh ast bar dush nahife man.
Hallo, Armin Fasanefar in Köln. Was genau hören wir hier?
Ja, das ist die traurige Stimme des Sees Urmia. Der liegt im Nordwesten des Iran an der Grenze zur Türkei. Ist 10-mal so groß wie der Bodensee und fast ausgetrocknet. Und den Film, aus dem wir das gehört haben, ist Lady Urmia. Der ist von Mohammad Ehsani. Und Ehsani und viele seiner Kollegen filmen einerseits also die unglaublichen Kulturlandschaften des Iran und weisen dann aber auch mit bewegenden Aussagen von Nomaden, Bauern, Dorfbewohnern und mit auch harten Fakten von Experten auf die Zerstörung dieser Kulturlandschaften durch falsche Wassernutzung hin.
Falsche Wassernutzung, was genau läuft denn vor allem schief?
Da kann man einiges nennen. Missmanagement, ein hemmungsloses Ausschöpfen von den geringen Wasserressourcen des sehr trockenen Irans, eine viel zu große Zahl von Staudämmen, die Umleitung von ganz wenigen wasserreichen Flüssen, die der Iran hat, in intensive Landwirtschaft, in die Industrie, die Abwässer der Industrie, die werden wieder ungefiltert in die Flüsse abgeleitet. Und die Folgen, die greifen ineinander. Also wenn der Urmia-See austrocknet, dann verwirbelt Staub auf die umliegenden Nutzflächen und in die Städte. Unter Umständen ist er auch gifthaltig. Das ökologische Gleichgewicht kippt, Fischarten sterben aus, Zugvögel haben kein Ressort mehr, traditionelle Lebensweisen sterben aus und die Indigenen, die ziehen in die Städte und verelenden.
Oh, ja, das klingt schauerlich.
Ja, das sind komplexe Zusammenhänge und wer nicht unbedingt was darüber lesen will, dem veranschaulichen diese Filmemacher das sehr einfühlsam und auch konkret. Auch am Fall beispielsweise des wasserreichsten Flusses Karun oder des Schwemmlandes Hamun. Die sind beide komplett ausgetrocknet.
Ganz wichtig, wir sprechen ja jetzt hier vom Dokumentarfilm, denn der iranische Spielfilm ist ja vor allem mit sozialen Themen beschäftigt. Zuletzt gab es im Umfeld der Frau-Leben-Freiheit-Proteste viele internationale Preise und auch Aufmerksamkeit. Spielen denn diese Umweltthemen in den Spielfilmen gar keine Rolle?
Also wenn die Filmemacher das nötige Bewusstsein haben, schon. Da können wir mal in eine andere Atmo reinhören, wenn das gerade geht. Ja, das ist der international gefeierte Filmemacher Mohammad Rasulov. Hier lief die Saat des heiligen Feigenbaumes und der hat in seinem sehr atmosphärischen, man hört das schon, White Meadows, die Austrocknung dieses Meeres, Urmiasee, auch als Symbol für das Absterben von Kultur, von naturaler Lebensweise eingesetzt. Es gibt noch eine Filmemacherin, Manige Hekmat, sehr bekannt im Iran. In ihrem Film Bandar Band bricht eine Gruppe von Musikerinnen zu einem Konzert in Teheran auf. Musikerinnen sind ja an sich schon ein Tabu. Und dann, als dann der Dreh überraschenderweise von Regensturzfluten, also das ganze Drehgebiet wird überschwemmt, dann bindet die Filmemacherin das spontan auch in die Handlung ein. Und der Tourenbus von dieser Band, der bleibt quasi in einem bis zum Horizont reichenden Niemandsland von Überschwemmung stecken. Überschwemmung, denkt man jetzt, und Trockenheit und, wir wissen's, Überschwemmungen sind immer auch die Kehrseite von Dürreperioden. Das wechselt dann immer extremer miteinander ab und auch das sieht man in sehr plastischen Bildern.
Wir hören hier ja regelmäßig von Spielfilmregisseurinnen und Regisseuren, die im Iran Repressionen, Berufsverbot, sogar Haft ausgesetzt sind. Ist das denn bei den ökologisch arbeitenden Dokumentarfilmern anders?
Jein. Also da Dokumentarfilme vergleichsweise weniger Reichweite und Publikum haben als Spielfilme, abgesehen von den Festivals und Filmclubs, wo sie in Iran laufen, gelten sie als weniger gefährlich. Und generell ökologische Themen haben auch lange Zeit weniger Aufsehen erregt als jetzt politisch direktere Filme, wie beispielsweise zu Frauenfragen oder zu Demokratiefrage. Das hat sich seit den Arbeiterprotesten ungefähr 2019 geändert. Da haben die Arbeiter gegen die Wasserverschwendung in der Landwirtschaft protestiert und seitdem ist es als politisches Thema identifiziert. Wie hart am Wind jetzt diese Aktivistin teilweise segeln, zeigt der Film, der Fall des Experten Kaveh Madani. Den hat man aufgrund seiner Expertise zu Wasserfragen erstmal zum stellvertretenden Vizepräsidenten und zum stellvertretenden Minister für Umweltfragen ernannt. Mhm. Soweit so gut. Ja. Dann wollte er also konkrete, drastische Maßnahmen ergreifen, wurde dann der Spionage für den Westen bezichtigt und verhaftet. Er konnte dann fliehen. Jetzt arbeitet er für die UNO und meldet sich auch beim aktuellen Klimagipfel zu Wort. Außerhalb der Filmwelt ist das jetzt kein Einzelfall. Also es wurden schon mehrfach Umweltaktivistinnen, Umweltschutzaktivistinnen und Wasserschützer unter nie erhärteten Spionagevorwürfen verhaftet. Man hat sie zu längeren Haftstrafen verurteilt und dann nach einigen Jahren begnadigt. Davon bekommen wir hier eigentlich nicht viel mit.
Armin Fasanefa leitet das iranische Filmfestival in Köln. Er hat uns geschildert die Grenzen des engagierten Umweltdokumentarfilmkinos im Iran. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
In puncto Kunst und Pop schauen wir uns jetzt im Münsterland um, und zwar in Aalen, wo man von sich selbst sagt und einräumt, Provinz zu sein. Dort gibt es seit dem Wochenende eine ganz große Überblicksausstellung, die deutsch-türkische Kunst mehrerer Generationen vorstellt. Unter dem Titel Süße Heimat, Ausrufezeichen und Fragezeichen, kann man sich dazu denken. Denn was ist hier süß und was ist das eigentlich, deutsch-türkische Kunst? Peter Backof hat sich in Aalen umgesehen, genauer gesagt im dortigen Kunstmuseum.
Hakan Savaş Mijan, Servet Koçyiğit, Gülsün Kara Mustafa.
Künstler Halil Altindere ist mit Frau und Kind angereist zur Eröffnung von Süße Heimat und macht vor, was in Deutschland vielleicht nicht allen geläufig ist, wie man türkische Namen korrekt ausspricht.
Ekin Su Koç, Şakir Gökçeba.
Halil Altindere selber lässt auf einer wandgroßen Fototapete ein Flugzeug abheben von der virtuellen Linie Köfte Airlines. Da sitzen obendrauf hunderte fröhlich strahlende junge Männer. Sein ironischer Kommentar zum Flüchtlingsjahr 2015. Und er hat eine grüne Leuchtschrift wie von einem Imbiss, die original in Berlin zu sehen war, von Willkommen in Kreuzberg umgeformt zu Süße Heimat und so der Ausstellung im Kunstmuseum Aalen überhaupt erst den Titel beschert.
Deutsch-Türkisch, das gibt es ja in allen möglichen Facetten. Gibt es das überhaupt oder ist man so ein Amalgam aus beidem?
Meint Museumsleiterin Martina Pattberg. Aber muss und kann man sich überhaupt auf eine Identität festlegen? Als irgendwie Alman, Kartoffel, Türkisch? Für viele Deutsch-Türken die Gretchenfrage und auch für das Kunstmuseum Aalen selber.
Es gibt gar nicht ein Aalen, sondern zwei. Der eine Teil ist münsterländisch, bürgerlich geprägt. Und auf der anderen Seite einer Bahnlinie liegt sozusagen das Aalen des Ruhrgebiets. Da ist die Zeche, da wird schwer gearbeitet, da haben sich auch andere Fabriken angesiedelt. So, und es schien so, als wären das wirklich zwei vollkommen getrennte Städte, die wenig Berührung miteinander haben.
Heißt, das Museum denkt über sich selber nach und die eigene Stadtgeschichte. Die riesige Ausstellung kommt dabei nicht allzu didaktisch oder grübelnd daher, sondern lässt die Kunst für sich selbst wirken. Von Özlem Yenigül, der jüngsten Künstlerin, gibt's Blumenranken neben der großen Wanduhr, die von der ersten Gastarbeitergeneration seit 1961 mitgebracht worden sein könnte. Alles aus Textilien bzw. Teppich gemacht. Stichwort Teppich, der ist nun einmal das klischee-türkische Objekt, dem Meta Baydu etwas Satirisches abgewinnen kann. Und zwar hat sie, was sie eigentlich gar nicht durfte, Männer beim Beten in einer Moschee fotografiert. Man sieht die von hinten, beziehungsweise ihre Hinterteile, mit Hosen an zwar, aber das ist schon frech und begehrt auf. Auch für Türkinnen in Deutschland nach wie vor zu erleben, tradierte Geschlechterrollen.
Und was mir vom Anfang an in der türkischen Kunst sehr gut gefallen hat, war diese Ironie. Sehr viele von diesen Arbeiten, die wir hier sehen, sind ironisch, kritisch und sehr humorvoll.
Sagt Marta Smolinska aus Berlin, die zusammen mit Burcu Dogramac aus München kuratiert hat. Es ist eine Art Who is Who mit KünstlerInnen, die zum Teil auch schon den türkischen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielt haben. Solche Kunst hat's in der Türkei selber nicht leicht.
Aber das ist jetzt nicht mehr so, dass sie so krass zensiert wird.
Mit Pina Öreti geht's weiter und nochmal zurück in die Zeit, als man von Gastarbeitern sprach. In die 60er, 70er Jahre. Glück auf, Deutschland heißt eine Multimedia-Wand mit Material aus dem Ruhrmuseum Essen und eigenen Collagen. Von der Abrechnung mit Bauchtanzklischees bis zum Duftraum mit deutsch-türkischen Heimatgerüchen aller Art, von der Playlist mit Songs of Gastarbeiter bis zur Lesung zum Stichwort und Reizwort Integration. Richtig klasse, diese Schau im Kunstmuseum Aalen. Süß, ein Klischeewort, fiel und fällt konkret im Leben, oft auch bitter oder allzu süß aus für sogenannte Deutsch-Türken.
Peter Backhof über die Ausstellung Süße Heimat im Kunstmuseum Aalen. Die können Sie sehen noch bis zum 1. März.